zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine Damen und Herren, als ich gestern einen Blick auf die vier ersten Seiten der Münchner Kirchenzeitung warf, überfiel mich die Versuchung, den Titel meines Vortrags wie folgt zu aktualisieren: Die Macht teilen. Da dieser Titel aber bereits von einem viel gewichtigeren, nicht nur körperlich gesehen, Autoren als sich selbst, ich brauche seinen Namen hier in München nicht zu nennen, in Anspruch genommen ist, bleibe ich doch bei meinem ursprünglichen Titel. Mächte und Gewalten, Romano Guardinis Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Macht. Guardinis Ende der 40er und in den 50er Jahren veröffentlichte Schriften kreisen um zwei thematische Schwerpunkte: das Ende der Neuzeit und die Macht. Die Verschränkung der beiden Themen spiegelt sich im Untertitel der in einem Band vereinigten beiden Texte wider, von denen jeder einem der Brüder Guardinis gewidmet ist. Das Ende der Neuzeit ist ein Versuch zur Orientierung und die Macht ein Versuch einer Wegweisung. Man kann diese Schriften nur würdigen, wenn man ihre literarische Gattung berücksichtigt. Es sind keine theoretischen und systematischen Abhandlungen, sondern Versuche bzw. wie der Titel zweier 1975 in Würzburg gehaltener öffentlicher Vorträge nahelegt, Zeitreden. Ehe ich mich den beiden Versuchen, insbesondere dem zweiten, zuwende, eine kurze begriffsgeschichtliche Vorbemerkung. Eine philosophische Analyse des vielschichtigen Phänomens der Macht bringt vier anthropologische Begriffe ins Spiel. Wir könnten diesbezüglich von einem semantischen Quadrat bzw. von einem Begriffsquadrat sprechen. Macht, Potestas, heute häufig etwa von Martha Nussbaum oder Amartya Sen mit Capability übersetzt. Autorität, Autoritas, Herrschaft, Dominium und Gewalt. Jeder dieser Begriffe lässt sich anhand eines Gegenbegriffs verdeutlichen. Macht versus Ohnmacht, Autorität versus Kritik, Herrschaft versus Knechtschaft, Gewalt versus Gewaltlosigkeit. Ich werde im Folgenden versuchen, Guardini in dieses Quadrat einzureihen. Erstens sehr kurz: Das Ende der Neuzeit. Reizfrage: Ist Guardini ein Wegbereiter der Postmoderne? Seine Besinnung über das Ende der Neuzeit hebt mit einem kurzen Vergleich des Daseinsgefühls und des Weltbilds des Mittelalters und dem der heidnischen Antike an. Der antike Mensch geht nicht über die Welt hinaus und verspürt auch kein Bedürfnis nach einer solchen Grenzüberschreitung. Ihm fehlt gleichsam der Hebel, dessen er zu einem solchen Versuch bedürfte, Seite 11. Obschon seine Welt ein wohlgeordneter Kosmos ist, ist sie zugleich der Kampfplatz mythischer Mächte und Gewalten. Der frühe Mensch empfand das ganze Dasein als von geheimnishaften Mächten durchwaltet, Seite 128, denen er schutzlos und nahezu ohnmächtig ausgeliefert war, sodass sich erst allmählich neue Formen des Könnens herausbildeten, die Macht sind und deren Ausübung Herrschaft sind, schreibt Guardini, Seite 129. Manche Stellen in den Paulusbriefen deuten an, dass die erste Generation der Christusgläubigen sich auf einem Kampfplatz bewähren musste, auf dem sie nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt, Epheser 6,12, kämpften. Weil Christus, der Pantokrator, das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht, Kolosser 2,10, ist, spricht der Apostel unermüdlich den Gläubigen Mut zu. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, Römer 8, 38 bis 39. Auch wenn die Rede von den Mächten der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und von den bösen Geistern in der Himmelswelt in mythischen Vorstellungen wurzelt, beweisen diese Texte doch, dass Macht kein beliebiges Thema für den christlichen Glauben ist. Das entscheidende Motiv in Guardinis Darstellung des mittelalterlichen Weltbildes ist eine neue Freiheit, die über die Welt hinaus zu Gott emporsteigt, um sich von ihm her zur Welt zurückzuwenden und sie zu formen. Seite 17. Zwar erwähnt Guardini den Kampf zwischen Kaiser und Papst, aber seines Erachtens war er im Letzten kein Streit um äußerlich politische Macht, sondern um die Einheit der Daseinsordnung. Hier kann man sich fragen, ob das Problem der politischen und der geistigen Macht in Guardinis Darstellung des mittelalterlichen Grundwillens, Seite 27, nicht vielleicht etwas zu kurz kommt. Diese Frage ist umso berechtigter, als eine Analyse der neuzeitlichen Geisteshaltung das Problem der Macht in den Vordergrund rückt, sowohl die Macht der modernen Wissenschaft und Technik wie die der als Kampf geschichtlicher Machteinheiten Erwerb und Ordnung von Macht verstandenen Politik. Guardinis Besinnung über das Ende der Neuzeit, ich glaube, das ist wichtig, war ursprünglich als Einleitung zu einem Kolleg über Blaise Pascal konzipiert, jenem neuzeitlichen Denker, dem Guardini sich besonders geistesverwandt fühlte, weil Pascal im Gegensatz zu Descartes sich bereits in der Entstehungsfülle der Neuzeit kritisch mit dieser auseinandersetzte. Hüten wir uns indessen davor, Pascals missverständliches Wort vom nutzlosen und unsicheren Descartes inutile et incertain, Guardini selbst in den Mund zu legen. Etwas näher an den wunden Punkt rührt folgendes Fragment Pascals: Ich kann es Descartes nicht verzeihen. Er wäre in seiner ganzen Philosophie gerne ohne Gott ausgekommen, aber er gab ihm dennoch einen kleinen Stups, um die Welt in Bewegung zu setzen, woraufhin er nicht mehr wusste, was er mit ihm anfangen könnte. Dass dieser polemische Spruch dem Grundanliegen von Descartes' philosophischer Theologie in keiner Weise gerecht wird, hat Jean-Luc Marion in seinen Untersuchungen über Descartes' weiße Theologie und sein metaphysisches Prisma nachgewiesen. Guardinis Analyse des neuzeitlichen Weltbildes arbeitet drei Grundelemente heraus: die in sich ruhende Natur, das autonome Persönlichkeitssubjekt und die aus eigenen Normen schaffende Kultur. Drei innerlich zusammenhängende und sich gegenseitig bedingende Aspekte eines neuen Daseinsgefühls, das sich auf die Eigenart der modernen Wissenschaft stützt, aufgrund derer der Erkenntnistrieb sich unmittelbar der Wirklichkeit der Dinge zuwendet, sowohl die der äußeren Natur wie die der geschichtlichen Ereignisse und der gesellschaftlichen Strukturen. In der Wissenschaft, im kapitalistischen Wirtschaftssystem, besonders aber in der Politik, ist das Streben nach Machterwerb, Machtbehauptung, Machtverwaltung und Machtsteigerung der treibende Motor. Machiavellis Il Principe und Hobbes' Leviathan betrachten die Politik und den Staat aus derselben machtpolitischen Perspektive. In diesen von Guardini betonten Grundzügen der Neuzeit steht das, was Hans Blumenberg als die Legitimität der Neuzeit bezeichnet, auf dem Spiel. Vergleicht man beide Ansätze miteinander, fällt auf, dass Guardini im Gegensatz zu Blumenberg oder neuerdings zu Charles Taylor sich kaum mit dem Begriff der Säkularisierung befasst. Macht ist, geschichtsphilosophisch betrachtet, ein Hauptmerkmal der Neuzeit. Der neuzeitliche Mensch strebt nach einer immer größeren Macht über die Natur. Hierzu befähigen ihn die moderne Wissenschaft und die eng mit dieser verknüpften Technik. Neu an der Neuzeit ist, Seite 131, dass die Wissenschaft als rationale Erfassung der Wirklichkeit und die Technik als Inbegriff der durch die Wissenschaft ermöglichten Wirkanordnung dem Dasein einen neuen Charakter geben, wodurch Macht und Herrschaft einen akuten Charakter erhalten. In Bezug auf den gleichen Befund spricht der späte Heidegger von Machenschaft. Zum Beleg für diesen akuten Charakter wird häufig ein Passus aus Descartes' Discours de la Méthode angeführt, in dem Descartes erläutert, welche Rolle die Physik in seinem Denkweg gespielt hat und was man folglich von ihr erwarten kann. Im Gegensatz zur spekulativen Philosophie hat sie einen praktischen Nutzen, der darin besteht, dass die Erkenntnis der modernen Physik uns gleichsam zu Herrschern und Besitzern der Natur, nous rendre comme maître et possesseur de la nature, machen. Hier müssen wir freilich genau lesen und das Gewicht des gleichsam in der Formel comme maître et possesseur de la nature nicht übersehen. Descartes beansprucht keineswegs, Herrscher und Besitzer, folglich Ausbeuter der Natur zu sein. Seine Perspektive ist die des Gemeinwohls, das uns gebietet, unsere Kenntnisse nach Maßgabe des Möglichen autant qu'il est en nous, in den Dienst einer besseren Lebensqualität zu stellen, wie der Hinweis auf die Arbeit des Mediziners verdeutlicht. Mein zweiter Punkt macht Versuch einer philosophischen Wesensbestimmung. Guardinis Wesensbestimmung der Macht fällt verhältnismäßig kurz aus. Sie besteht in drei Punkten. Erstens, Macht, umfassend verstanden, ist die Fähigkeit, Realität zu bewegen, ein Vermögen, das von zwei Vorbedingungen abhängt. Einmal die Existenz realer Energien, die an der Wirklichkeit der Dinge Veränderungen hervorbringen. Die Rede von den Schalthebeln der Macht und der Vergleich der Machtzentren mit einem Schaltwerk sind keine unschuldigen Metaphern. Sie spiegeln einen zentralen Aspekt des Phänomens selbst wider. Zweitens, in anthropologischer Hinsicht ausschlaggebend ist für Guardini ein spezifisches Machtbewusstsein, der instrumentale Wille, der Ziele setzt und das Vermögen, die hierfür nötigen Kräfte zu mobilisieren, Seite 102. Macht ist niemals ein bloßer Naturvorgang. Weil es sich um ein spezifisch menschliches Phänomen handelt, spielt die Sinngebung dabei eine entscheidende Rolle. Die Initiative, welche Macht ausübt, setzt ihr selbst den Sinn, Seite 103. Es gibt keine an sich sinn- und wertvolle und deshalb auch keine nicht in die Verantwortung gestellte Macht. Mein Name ist Utis, niemand. Auf diese Weise gelang es dem listigen Odysseus, aus der Höhle des Zyklopen zu entkommen. Mancher Funktionär, der sich in den Dienst einer gesichtslosen und anonymen Macht stellt, bedient sich einer ähnlich lautenden Aussage: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, wobei er geflissentlich übersieht, dass er selbst ein einäugiger Zyklop ist. Guardini betont die grundlegende Ambivalenz des Phänomens, dass sowohl die Möglichkeit zum Guten und Positiven wie die Gefahr des Bösen und Zerstörenden in sich birgt. Jede einseitige Verherrlichung oder Verteufelung der Macht verkennt ihr wahres Wesen. Der Seefähige lacht nicht, Seite 107, einer dieser eindrucksvollen Kernsätze Guardinis. Der Seefähige macht sich nicht über den Koloss mit tönernen Füßen lustig, denn im Umgang mit der Macht und in der Ausübung der Macht stehen zu viele ernste Dinge auf dem Spiel. Aus demselben Grunde wirft er sich nicht vor dem Machthaber wie vor einem Götzenbild nieder. Das dritte Wesensmerkmal der Macht ist ihre Universalität bzw. ihre Ubiquität, die sich in unzähligen Erscheinungsformen äußert. In jedem Akt des Handelns und Schaffens, des Besitzens und des Genießens bekundigt sich eine besondere Seinsmächtigkeit, und ich glaube, der seit einer gewissen Zeit im Umlauf gekommene englische Ausdruck Capability gibt das vorzüglich wieder. Der Entfaltung der Macht betitelte Abschnitt exemplifiziert diese knappe Wesensbestimmung anhand konkreter, hauptsächlich negativer Phänomene: skrupellose Ausbeutung der Ressourcen der Natur, Verwandlung des Werkzeugs in die Maschine, die Fabrik als Produktionsbereich des industriellen Zeitalters und innerlich damit zusammenhängend die Figur des Arbeiters am Fließband, etwa in der genialen Interpretation von Charlie Chaplins Modern Times, die zunehmende Ausdifferenzierung von Erkenntnis, Wirk und Erlebnisfeld und so weiter. Dennoch will Guardini diese mehrwiegend kritischen Analysen nicht im Sinne eines Kulturpessimismus à la Oswald Spengler verstanden wissen. Im Gegensatz zu vielen katholischen Denkern, zum Beispiel Jacques Maritain, bestreitet er nicht die Legitimität der Neuzeit als solcher. Um die philosophische Tragweite von Guardinis Ansatz sowohl positiv wie kritisch zu würdigen, sind meines Erachtens drei Autoren besonders hilfreich. Der erste ist Paul Ricoeur, dem wir die französische Übersetzung von Guardinis Tod des Sokrates verdanken und der praktisch zur gleichen Zeit wie Guardini selbst fünf wichtige Aufsätze zum Thema der Macht veröffentlichte. Zurzeit übersetze ich diese Aufsätze ins Deutsche im Blick auf eine Forschungstagung im September am Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover. Ricoeur zufolge ist die Gewaltlosigkeit im Sinne der Bergpredigt mehr als der Traum einer schönen Seele, der sich nicht in die Wirklichkeit übersetzen lässt. Weil die Gewalt sich in allen Phasen der Geschichte und allerorts bemerkbar macht, ist die Frage der Legitimität des Monopols der Staatsgewalt unausweichlich. In diesem Zusammenhang greift Ricoeur seinerseits auf das mythische Motiv der Mächte und Gewalten zurück, um daran zu erinnern, dass die Ordnung des Rechtsstaats niemals selbstverständlich ist, sondern stets einer neuen rationalen Begründung bedarf. Letzten Endes konfrontiert seine Besinnung uns mit dem Paradox des Politischen selbst, demzufolge das Politische zwischenmenschliche Beziehungen stiftet, die sich weder auf einen Klassenkampf noch auf die ökonomischen Zwänge reduzieren lassen. Der politische Gebrauch der Macht zieht seinerseits spezifische Übel nach sich, die als solche diagnostiziert werden müssen, sei es auch nur, um besser zu verstehen, inwiefern das Hauptproblem des Staates das der Freiheit ist, nämlich im doppelten Sinn, dass der Staat mittels seiner eigentümlichen Rationalität die Freiheit ermöglicht und die Freiheit zugleich dem politischen Machthunger Widerstand leistet. Der zweite Vergleichspunkt ist Hannah Arendts 1970 publizierte, aber schon 1968, dem Todesjahr Guardinis, in Angriff genommene Schrift Macht und Gewalt. Auch dieser Text war eine Zeitrede, in der Arendt sich im Blick auf die damaligen Studentenunruhen kritisch mit dem Zauber des kollektiv gewalttätigen Handelns auseinandersetzte. Drittens, wenn wir Guardinis Satz, der Mensch kommt mit allem, was er ist und hat, dem Zugriff der Macht zur Verfügung, Seite 143, aus der Perspektive von Michel Foucaults Untersuchungen über die Überwachungs- und Strafmaßen der modernen Gesellschaft betrachten, sind wir gezwungen, uns neue, von Guardini kaum oder gar nicht erörterte Fragen zu stellen. Foucault zufolge haben wir keinen Grund, die Macht nur im Blick auf das Monopol der legitimen Gewalt des Staates zu betrachten. Auch dort, wo keine uniformierten Ordnungshüter die Aufrecht der öffentlichen Ordnung garantieren, ist die Macht am Werk und bekundet sich in Form von technischen Möglichkeiten, im Kräftespiel der Kommunikation und der Machtverhältnisse, die gegenseitig aufeinander abgestimmt sind. Macht als solche gibt es nicht. Sie ist weder eine Substanz noch ein Privileg der Herrschenden, sondern ein allgegenwärtiges plurale Tantum, das sich innerhalb der unterschiedlichsten sozialen Beziehungen manifestiert. Daher die Dringlichkeit der Frage nach den konkreten Formen der Machtausübung. Genauso irreführend ist die Verwechslung von Macht und Gewalt. Auch wenn Macht selten Frieden stiftet, ist sie nicht immer gewalttätig. Sie bezieht sich auf freie Subjekte, denen mehrere Möglichkeiten des Handelns und mehrere Verhaltensweisen zur Verfügung stehen und die gerade deshalb ständig miteinander streiten. Ihr wahres Wesen offenbaren nicht die zahlreichen Formen der direkten Gewaltanwendung, der Unterdrückung bzw. der Bestrafung, sondern der erfinderische Gebrauch komplexer Mechanismen der Belohnung, der Überwachung, der Bestrafung und der Disziplinierung. Im Gegensatz zur landläufigen Vorstellung ist die Macht nicht immer destruktiv, sie erfindet und schafft neue Wirklichkeiten. Chaplins Diktator ist eine geniale Karikatur des Größenwahns, an dem manche Machtmenschen leiden. Trotzdem müssen wir uns zufolge dafür hüten, den Größenwahn als das einzige Wesensmerkmal der Macht festzuhalten. Nicht immer macht die Macht wahnsinnig, ebenso wenig wie der Machtverzicht den Wissenschaftler auszeichnet. Macht produziert ihre eigenen Wissensformen, ebenso wie umgekehrt Wissen schon eine Form der Machtausübung ist. Foucaults Hinweis auf das komplexe und keineswegs univoke Räderwerk der Macht schärft unseren Blick für die neuen Formen der Macht im digitalen Zeitalter, von denen Guardini noch keine Ahnung haben könnte. Besonders eindrucksvolle Beispiele hierfür liefern uns die Überwachungskameras in einigen chinesischen Großstädten, die gute Bürger für ihr Verhalten belohnen und schlechte Bürger an den Rand der sozialen Existenz abdrängen. Big Brother is watching you ist längst von den modernen Technologien überholt und eine handfeste und fauststarke Wirklichkeit geworden. Diese Entwicklungen sind umso bedenklicher, als wir uns im Zeitalter der Big Data breitfüllig ausbeuten lassen und unsere persönlichsten Daten per Handy oder per Internet für obskure Manipulationen der öffentlichen Meinung zur Verfügung stellen. Drittens, das Medusenhaupt der Macht und die Sehkraft des Glaubens. Im Vergleich zu seiner verhältnismäßig kurzen Wesenskennzeichnung der Macht nimmt Guardinis anschließende theologische Betrachtung, die auf die Sehkraft des Glaubens, Seite 123, rekurriert, einen etwas größeren Raum ein. Seine theologische Perspektive bringt wiederum drei Schlüsselbegriffe ins Spiel. Erstens, Gottebenbildlichkeit. In einem kurzen Kommentar zu Genesis 1 und 2 erinnert Guardini daran, dass Gott den Menschen dazu berufen hat, sich die Erde untertan zu machen und über Tiere und Pflanzen zu herrschen, nicht wie ein Diktator, sondern wie ein Gärtner und ein Hirt, der für das Gedeihen des ihm Anvertrauten verantwortlich ist. Die Macht des Menschen betrifft nicht nur die äußere Natur, sie impliziert das eigene Leben des Menschen und damit das menschliche Selbstverständnis. Weil die Gottebenbildlichkeit ein Wesensmerkmal des Menschen ist, ist die Frage nach dem Gebrauch, den der Mensch von seiner Machtbegabung macht, unausweichlich. Seine Herrschaft kann nur als Dienst verstanden werden, nämlich als Auftrag, die Menschenwelt in eine Freiheitswelt zu verwandeln, eben jene Welt, die das biblische Symbol des Gottesreiches ausdrückt. Das zweite für die theologische Perspektive entscheidende Stichwort entnimmt Guardini dem christologischen Hymnus im zweiten Kapitel des Philipperbriefs. Es lautet Kenosis. Sehr viel hängt hier davon ab, was man unter Erlösung versteht. Guardini übernimmt den paulinischen Vergleich des ersten und des zweiten Adam. Für ihn wie für Paulus ist die Erlösung mehr als ein Flickwerk wie das eines Schusters, der einen abgetragenen Schuh neu besohlt. Der Akt der Erlösung ist ein Akt der Neuschöpfung, der sich in der Wirklichkeit des Menschen und der Dinge vollzieht. Deshalb ist die Erlösungslehre nicht mit einer Weisheitslehre zu verwechseln, die vor der Selbstüberhebung und Selbstüberschätzung des Menschen warnt und ihn an seine unüberschreitbaren Grenzen erinnert. Drittens, die weisheitliche Forderung der Selbstbescheidung ist indessen wesensverschieden von der christlichen Grundtugend der Demut, die Guardini ganz im Gegensatz zu Nietzsche nicht als Schwäche bzw. als Ressentiment, sondern als Stärke interpretiert. Im Rückgriff auf seine Grundschrift Der Herr versteht Guardini das ganze Leben Jesu, seine Worte und seine Taten als ständige Übersetzung der höchsten Macht in die Form der Demut. Die synoptischen Evangelien enthalten zahlreiche Hinweise auf die Exousia, die Jesu Worte und Taten auszeichnete. Dass seine Demut die Befreiung vom Bann der Macht aus der innersten Wurzel her, Seite 124 impliziert, zeigt die Erzählung über die dreifache Versuchung, die Jesus am Anfang seiner Berufung siegreich besteht. Sehen wir uns diesen Bericht näher an, fällt es nicht schwer, eine Beziehung zur kantischen Trias der kulturell erworbenen Leidenschaften der Ehrsucht, der Herrschsucht und der Habsucht herzustellen. Weil Kant zufolge Leidenschaften eigentlich nur auf Menschen gehen und folglich auch nur durch sie befriedigt werden, haben diese Neigungen, zu denen natürlich auch die Machtgier gehört, wohl den Anstrich der Vernunft. In Wirklichkeit aber handelt es sich um Neigungen. Irgendwo ist eine Seite verschwunden. Das ist nicht schlimm. Das ersparen wir uns dann. Ich wollte bloß unterstreichen, dass man sich hier mit Paul Ricoeur fragen kann, ob das, was Kant als Süchte bezeichnet, nicht zugleich auch als Ausdruck menschlicher Sehnsüchte bezeichnen kann. Nicht? Im Paradies ist Adam bereits Besitzer, mindestens einer Schafherde, kein Großgrundbesitzer, glaube ich. Sein Verhältnis zu Eva ist auch von der menschlichen Sehnsucht nach Anerkennung bestimmt, nur für die Machtgier und natürlich auch für das Geld gibt es dort keinen Platz. Mein vierter und letzter Punkt, sehr kurz, habe ich noch 5 Minuten, wo ist der Herr Direktor? Dankeschön. Lässt der entfesselte Prometheus sich noch bändigen? Ein Plädoyer für eine Ethik der Macht. Weil für Guardini die Macht des Menschen überall in unaufhaltsamen Steigen begriffen ist, tritt sie heute erst, Guardinis heute ist nicht unbedingt dasselbe wie unser heute, aber der Befund stimmte trotzdem, in ein besonders kritisches Stadium. Hieraus folgt er vielleicht etwas vorschnell, dass sich, ich zitiere, unser Zeitwille in seinem Wesentlichen nicht mehr auf den Machtzuwachs als solchen richtet. Sehr viel hängt natürlich davon ab, welche Bedeutung wir diesem dunklen Begriff des Zeitwillens geben, der möglicherweise nur eine voluntaristische Version von Hegels Zeitgeist ist. Ich begnüge mich mit der nüchternen Feststellung, dass die Macht uns fragwürdig geworden ist, weil wir, so Guardini, wer ist eigentlich dieses Vier, nicht mehr der Meinung sind, dass jede Zunahme an Macht gleichbedeutend mit einer Wertsteigerung des Lebens ist. In welcher Verkleidung die Machtmenschen auch auftreten mögen, so kann man doch auf sie, Nietzsches Wort, von den gefährlichen und gefährdeten Menschen anwenden. Das neue Gefühl, dass unsere steigende Macht uns selbst bedroht, ist unbestreitbar. Der sprechendste Beleg hierfür war für Guardini wie für Arendt das Minnetekel der Atombombe. 70 Jahre später stellt sich die Frage nach dem verantwortlichen Gebrauch der Macht mit neuer Dringlichkeit und in zahlreichen neuen Lebensbereichen. Weniger als je können wir uns an dieser Frage herumdrücken und uns ein heuchlerisches Lavatus Prodeo leisten. Guardinis Forderung nach einer aus wirklicher Fühlung mit dem Phänomen aufgebauten Ethik der Macht seit 148 und sein Ruf nach einer Entscheidung des Geistes ist dringlicher als je, weil jede Vergrößerung der Verfügungsgewalt über die Welt uns zwingt, auf ein desto größeres Wagnis hinzuleben. An eindringlichen Appellen zur Selbstbeschränkung der Macht herrscht kein Mangel. Vor 50 Jahren schon fragte sich Hans Jonas in seinem Prinzip Verantwortung, unter welchen Bedingungen der entfesselte Prometheus der Technik gebändigt werden kann. Die Generation der heutigen Jugendlichen schenkt Greta Thunberg, dem schwedischen Gretchen am Spinnrad, Gehör. Auch die Papstenzyklika Laudato Si schreibt sich in diese Linien ein. Blicken wir aber auf das tatsächliche Gebaren der Machthaber in der Wirtschaft, der Politik oder in den Medien, dann haben wir allen Grund, uns zu fragen, ob diejenigen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, nicht an einer nahezu unheilbaren Schwerhörigkeit und Kurzsichtigkeit leiden. Hätten sie zur Zeit Jesu Christi gelebt, hätte er ihnen wohl ein schallendes Ephata zugerufen. Mache Ohren und Augen auf, um zu hören und zu sehen, wie es um unsere Welt bestellt ist. Heute wie früher verhält der hartgesottene Machtmensch sich wie das Rhinoceros in Eugène Ionescos Theaterstück. Er hat kein Gespür für die Verwundbarkeit der Menschen, die Verletzlichkeit der Dinge und die Gefahren, die mehr als je die Menschheit und die Umwelt bedrohen. Die praktischen Gesichtspunkte, Seite 181, die Guardini am Ende seiner Besinnung in Form eines vierfachen Wir müssen wieder, etwas von dem verwirklichen, was kontemplative Haltung heißt. Wir müssen wieder die elementare Frage nach dem Wesen der Dinge stellen. Wieder lernen, dass die Herrschaft über die Welt die Herrschaft über uns selbst voraussetzt. Wieder im Ernst die Frage nach dem letzten Beziehungspunkt unserer Existenz nach Gott stellen. Wieder die jeweilige Sache so tun, wie sie ihrer Wahrheit nach getan werden will. Alle diese Forderungen gleiten an den Machthabern wie das Wasser am Gefieder einer Ente ab, weil diese Empfehlungen für sie nur die frommen Wünsche einer schönen Seele ist. Am Schluss meiner Erwägungen möchte ich Guardinis praktische Anregungen durch ein fünftes »Wir müssen wieder« ergänzen. Ich formuliere es in Anspielung auf das Grimmsche Schwankmärchen von einem, der aufzog, das Fürchten zu lernen. Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen wieder das Fürchten lernen. Beziehungsweise mit Hans Jonas gesprochen, nichts ist nötiger als eine Heuristik der Furcht. Nämlich das Vermögen, das wir auch als Macht bezeichnen können, ich zitiere Jonas, das Prekäre, Verwundbare, Widerrufliche, den ganz besonderen Vergänglichkeitsmodus alles Lebendigen, auf das allein so etwas wie Obhut anwendbar ist, zum primären Gegenstand unserer Verantwortung machen. Dieser Satz könnte ebenso gut von Guardini selbst stammen. Das Bedenklichste in dieser unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir immer noch nicht denken, heißt es in Heideggers letzter Vorlesung, was heißt denken? Diesen Spruch möchte ich im Blick auf Romano Guardinis Plädoyer für eine Ethik der Macht und auf das Jonasche Prinzip Verantwortung wie folgt abwandeln. Das Bedenklichste in dieser unserer mehr und mehr bedenklichen Zeit ist, dass wir immer noch nicht fähig sind, die Gefahr vorauszudenken und die Macht in ihre Schranken zu verweisen. Ich danke Ihnen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.